SWR 2 Forum.
Von Pannen und Programm, was entscheidet die Bundestagswahl? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Nie war eine Wahl verwirrender. Nach aktuellen Umfragen braucht es 3 Parteien für die Kanzlerwahl. Welche 3 dies sein werden und wie sie letztlich regieren wollen, das ist völlig offen. Möglicherweise überrascht uns auch eine Zweierkoalition. Auch für die Parteien ist das eine Herausforderung. Einerseits gilt es, sich von den Bewerbern zu distanzieren. Gleichzeitig muss man sich die möglichen Koalitionspartner warm halten. Also, was war das jetzt für ein Wahlkampf? Darüber diskutieren hier im SWR2-Forum Alexander Kistler, der Berlin-Korrespondent der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, Albrecht von Lucke, Redakteur des politischen Fachmagazins Blätter für deutsche und internationale Politik und Elisabeth Nija, Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken der Hartig-Stiftung. Bevor sie den übernommen hat, war sie eine sehr geschätzte Kollegin, eine Journalistin in Berlin. Frau Nija, wenn wir das Wahlgeschehen und all die Vorgeschichten in der Summe betrachten einerseits und andererseits auf die Homepage Ihres Projekts schauen, wo es heißt, eine Demokratie ist nur so stark wie die Menschen, die sie tragen. Geht die Demokratie dann gestärkt oder geschwächt aus diesem Wahlkampf?
Also ich glaube gestärkt, denn es ist ja gut für die Demokratie, wenn es Alternativen gibt, wenn wirklich was zu entscheiden ist. Ich hoffe, das schlägt sich auch in der hohen Wahlbeteiligung nieder. Eigentlich haben wir diese Erfahrung immer wieder gemacht, dass die Leute sehr stark unterscheiden, ob es bei einer Wahl wirklich um was geht oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel an die Wahl des CDU-Spitzenkandidaten oder Parteichefs denke, da war ja die Säle voll, auch deswegen, weil die Leute, als es schon in der ersten Runde da um Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn ging, wussten, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da auch mitentscheiden über die Merkel-Nachfolge und den nächsten Regierungschef womöglich, haben sie verstanden, ist sehr wichtig, während andere Parteivorsitzendenwahlen keinen interessiert haben. Also, und auch bei Landtagswahlen hat sich das immer wieder gezeigt, wenn das so Richtungsentscheidungen waren in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, wenn es so drum ging, kommt die AfD möglicherweise in die Regierung oder wenn es sehr knapp war, dann haben die Leute schon verstanden, dass das jetzt Wählen besonders wichtig ist. Und ich glaube, es ist gut, Optionen zu haben und diese Chancen dann aber auch zu ergreifen. Und also danke für die nette Einleitung. Ich würde gerne so einen kleinen Appell dann auch gleich mal loswerden an unsere Zuhörer. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Machen Sie mit am Sonntag.
Herr von Lucke, man spricht immer so gern vom Wählerwillen. Dazu gehört natürlich auch der Wille, erstmal zur Urne zu gehen. Klar, tatsächlich gibt es 60 Millionen Wählerinnen und Wähler, die etwas wollen dürfen. Manche wollen eine Richtung, andere eine Partei, viele eine Person. Etliche sind unentschlossen, manche wählen taktisch, manche gar nicht. Was finden Sie eigentlich rätselhafter, den Wählerwillen oder die Parteienlandschaft?
Naja, das ist sehr verschlüsselt, diese Frage. Ich würde interessanterweise darauf abstellen, dass bemerkenswerterweise bei dieser Wahl der Wähler, und das macht etwas sehr, sehr Neues aus, ganz stark die Personalfrage in den Vordergrund gestellt hat. Die Kanzler- oder die Kandidatenpräferenz hat die Parteienpräferenz enorm in den Hintergrund treten lassen. Und das ist etwas ganz Bemerkenswertes. Elisabeth Nier hat den Bogen ja bereits geschlagen. Wir sind eigentlich fast, kann man sagen, 3 Jahre fast in einem Dauerwahlkampf. Denn die Annahme, wie sie zu Recht sagte, dass wir mit der CDU-CSU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich eine Vorentscheidung über die Kanzlerin getroffen haben, weil, und das war eigentlich für die Union immer gesetzt, die Union sowieso gewinnt, weil wir so etwas haben wie eine schwarze Republik, weil der es ein Abonnement auf die Kanzlerschaft gibt. In der Annahme, und das hat die Union zu diesen Fehlern und diesen Trugschlüssen verleitet, dass die Annahme darin bestand, eigentlich sind die Wähler noch weiterhin auf die CDU-CSU so gepolt, dass man ihnen auch einen Armin Laschet anbieten kann. Das hat sich in dieser Wahl, in diesem Wahlkampf umgedreht und deswegen spielt in diesem Fall die Kanzlerpräferenz eine riesige Rolle, mehr wohl als in jeder anderen bundesrepublikanischen Wahl. Und da auf Ihre Frage, das ist schon bemerkenswert, der Wähler hat diesmal auch, und das ist auch sehr spannend, ob des Hintergrundes, dass wir über Jahre eine Anähnung, jedenfalls gefühlte Anähnung oder Annäherung beider großer Parteien, CDU, CSU wie SPD in der Großen Koalition erlebt haben. Der Wähler hat am Schluss, und das werden wir wohl am Sonntag erleben, ganz stark nach der Kanzlerfigur entschieden. Und das ist doch etwas Bemerkenswertes, aber ich würde sagen, auch nicht völlig unvernünftig, weil tatsächlich vieles schiefgelaufen ist, vor allem seitens der Union.
Herr Kistler, die Umfragen vor der Wahl sind, wie wir alle wissen, trügerisch, aber sie sind das Beste, was wir haben und was wir aus den Umfragen herauslesen, sagt uns, dass wir nicht genau wissen können, was nach dem Wahltag wohl am wahrscheinlichsten sein wird. Und gleichwohl lese ich immer wieder das Wort Richtungswahl. Auch in der NZZ wird es so kommentiert. Wie kann ich als Wähler sicher sein, dass ich für eine Richtung stimme und nicht etwa für ein Zufallsergebnis?
Das können Sie überhaupt nicht sein. Es gibt ja diesen Film von Andreas Feil, glaube ich, Blackbox BRD. Und diese Wahl hat was von einem Blackbox-Charakter. Natürlich überlegt sich der gemeine Wähler, wen hätte ich gerne als Kanzler, aber er muss ja eine Partei wählen. Es ist keine Kanzlerwahl, es ist eine Parteienwahl, wie immer. Die Parteien beschicken dann das Parlament. Keiner weiß, ob dann 700 oder 900 drin sitzen werden. Und keiner weiß dann auch, ob dann automatisch die stärkste Fraktion auch den Kanzler stellen wird. Das heißt, wir haben so gewissermaßen den Rollenzettel für dieses Schauspiel geliefert bekommen, aber wir wissen nicht, wie das Stück ausgehen wird. Es kann also sein, dass die stärkste Fraktion den Kanzler stellt. Es kann sein, dass die zweitstärkste Fraktion, sei es die Union, sei es die SPD, durch geschicktes Verhandeln eine Kanzlermehrheit sich organisiert. Insofern ist es eine sehr, sehr spannende Wahl und ich würde sagen, die Spannung geht erst nach dem Wahlabend richtig los, weil wir werden wochenlange Koalitionsverhandlungen erleben.
Man konnte in den letzten Wochen den Eindruck bekommen, die Hauptbühne dieses Wahlkampfes sei das Fernsehen, insbesondere das neue Format mit dem ungewohnten Namen Triell. Ist der Eindruck richtig? Haben Wahlkampfstände, Plakate, Hausbesuche, Kneipengespräche ausgedient oder fand das Hauptgeschehen vielleicht im Internet statt? Was für eine Qualität hatte dieser Wahlkampf?
Naja, die haben bestimmt nicht ausgedient. Es gibt ja nach wie vor Wahlkampfstände, wenn man durch die Fußgängerzonen geht. Ein paar bin ich auch gewesen und gerade in umstrittenen Wahlkreisen, wo nicht klar ist, wer diesen Wahlkreis gewinnt und damit direkt in den Bundestag einzieht, ist das sehr, sehr wichtig. Also man konnte hier in Berlin-Tempelhof-Schöneberg Herrn Kevin Kühnert kaum entgehen, der also unbedingt den Wahlkreis jetzt von der CDU erobern will. Aber andererseits sehen wir, glaube ich, in diesem Wahlkampf, wie sehr stark auch die Berichterstattung über den Wahlkampf und die Inszenierung des Wahlkampfs den Wahlkampf bestimmt. Also wir reden über die Trielle, weil es Trielle eben sind und lesen aus diesen Triellen ab, wie Wahlentscheidungen sich eventuell entwickeln könnten. Dabei rezensieren wir letzten Endes ja nur in Anführungszeichen die Trielle, also die rhetorische Ausformung des Wahlkampfes. Insofern haben wir verschiedene Ebenen. Wir haben den Haustürwahlkampf, die direkten Gespräche. Wir haben die Medien, die oft wiederum die Reaktion der Medien zum Thema machen. Das sah man ganz besonders stark nach diesen methodisch durchaus umstrittenen Blitzumfragen. Wer hat denn gewonnen? Das wurde dann wiederum zur Meldung in den Medien. Also die Medien haben festgestellt, dass jemand diesen Wahlkampf gewonnen haben, berichten andere Medien. Und so sind wir also zu weiten Teilen in einer gewissen Metaebene gelangt. Man könnte gewissermaßen sogar sagen, einer Fiktionalisierung des Wahlkampfes durch und in den Medien.
Naja, also aber zunächst einmal,
ich würde es anders beschreiben. Ich glaube, es gibt eine große Neugierde immer noch auf mindestens zwei der drei Personen. Also bei Annalena Baerbock ist es einfach so, dass selbst bei den Grünen einige sagen, wir kennen sie eigentlich gar nicht so gut oder erleben sie jetzt nochmal von der neuen Seite. Das will ich gar nicht kommentieren, aber ich glaube, viele, in Anführungszeichen, normale Wähler, wer auch immer das sein mag, haben eben vor dem Wahlkampf noch kein so genaues Bild von ihr gehabt und finden deswegen vielleicht die Trielle einfach interessant, um noch ein bisschen mehr so mitzukriegen, wie sie sich schlägt. Und es ist ja jetzt auch nicht so ohne, nach den Schwierigkeiten, die Grünen im Wahlkampf zwischenzeitlich hatten, zu sehen, welche Comeback-Qualitäten sie hat. Also ich finde das beachtlich, dass sie jetzt wirklich in den letzten Wochen sich wenig hat anmerken lassen, da eine gute Steherqualitäten in diesen Triellen bewiesen hat. Und ich glaube, auch das ist was, wo die Leute einfach aus so menschlichem Interesse sich das angucken. Jüngere Frau, wie schlägt die sich gegen diese erfahreneren Politikerin in so einer angespannten Situation? Hat die Nerven, das durchzuhalten? Denn es geht ja auch immer um die Personen. Und bei Laschet genauso. Der wurde jetzt in den letzten Wochen immer so beschrieben, als sei er irgendwie wirklich in erster Linie so ein bisschen so ein tollpatschiger Kasper. Das waren die Bilder, die man auf Social Media gesehen hat. Da mag sich der eine oder andere Wähler gedacht haben, aber Moment mal, der hat doch so viel Erfahrung und der regiert so ein großes Bundesland und hat so außenpolitisch viel gemacht. Wer ist denn jetzt wirklich der wahre Armin Laschet? Und ich glaube, in so einem Triell, da wird ja auch viel durch Körpersprache, durch so Gruppendynamik, durch spontane Reaktionen erzählt und nicht nur durch den Text, der gesprochen wird. Und da macht so mancher Wähler sich schon ein Bild. Und insofern haben diese Trielle wirklich eine Bedeutung. Und vielleicht ein Gedanke noch ganz kurz dazu. Ich glaube auch nicht, dass die Parteien wenig unterscheidbar sind und deswegen deswegen die Personen so wichtig sind. Also es ist ganz klar, also das Narrativ Kanzlerwahl hat sich durchgesetzt. Es gab ja zwei verschiedene Konzepte für den Wahlkampf. Die Grünen haben gesagt, wir haben eine Klimawahl. Die SPD hat gesagt, wir haben eine Kanzlerwahl. Das grüne Modell ist nicht ohne Gefahr, denn wenn die Grünen nicht gut abschneiden, ist es dann auch ein Votum gegen Klimapolitik. Also ein bisschen gefährlich, wie auch immer. Also dieses Narrativ, es geht um den Mann oder die Frau an der Spitze, hat sich durchgesetzt. Und ich glaube, das liegt dran, nicht, dass die Parteiprogramme so ähnlich sind, sondern dass einfach die Deutschen gelernt haben, dass wenn es ums Regieren gibt, gerade die Leute an der Spitze dann doch manchmal sich stark von ihrem Parteiprogramm absetzen. Also Gerhard Schröder mit der Agenda 2010, Angela Merkel mit der Frauenquote und dem Elterngeld und Kita-Ausbau und all diese Sachen, die nicht im CDU-Programm zu der Zeit standen. Also wir erleben doch recht häufig dieses Nixon goes to China-Phänomen, dass Parteien am Ende genau diejenigen dann grundlegende Reformen durchsetzen, bei denen das eigentlich nicht zur Programmatik passt. Und welchen Reim macht der Wähler sich dann drauf? Der sagt dann irgendwann, naja, die Programme sind vielleicht doch nicht ganz so wichtig wie die Personen.
Fanden Sie ihn auch spannend, den Wahlkampf, Herr von Lucke?
Nein, natürlich. Ich fand ihn vor allem deshalb spannend und das ist mir bei all den Punkten, die alle richtig sind, Selbstreferenzialität der Medien, aber auch der persönliche Faktor noch nicht hinreichend beleuchtet. Wir haben, das muss man sich bewusst machen und das haben die Wählerinnen und Wähler vor allem gemerkt, wir haben seit 16 Jahren zum ersten Mal wirklich eine echte Wahl vor dem Tag der Wahl. Natürlich hatten wir Bundestagswahlen, aber bei allen Wahlen der letzten 16 Jahre, also nach 2005, war die Wahl weit, weit vor dem Wahldatum entschieden. Ob es Herr Steinmeier war, der am Schluss mit 23% eingefahren ist, Herr Steinbrück, der, was weiß ich, bei 25% lag und am Schluss Martin Schulz bei 20%. Wir haben eine Zeit, eine Ära gehabt, in der es keinerlei Duelle mehr gab. Und das Interessante ist, wir haben natürlich mittlerweile ein Duell bei allem Interesse an Frau Baerbock, da haben Sie recht, Frau Nier, aber die ist natürlich raus. Und diese Tatsache der Fokussierung auf zwei Personen am Ende, bei denen eines zumindest ganz klar ist und deswegen ist es keine Blackbox in Gänze, natürlich, was die Koalitionsfragen anbelangt, aber bei denen sich natürlich eines jetzt fokussiert, wer wird die Nase vorn haben? Und es ist nicht ganz unerheblich, wie der Abstand zwischen den beiden sein wird. Wenn man die Koalitionsfrage durchgehen wollte, dann würde man sehr schnell feststellen, dass wenn der Abstand beispielsweise von, gehen wir mal von den gegenwärtigen Umfragen aus, die nur irgendwie richtig sein müssten, wenn sie es denn sein sollten, wäre der Abstand tatsächlich von Olaf Scholz zu Armin Laschet tatsächlich einer von 2-3% Abstand, Vorsprung, dann würde ich große Zweifel daran haben, dass eine Union, die von 33% auf 23% runterrauscht, überhaupt nur einen Regierungsanspruch ernsthaft erheben wollte, denn überhaupt auch könnte. Übrigens hätte die CSU massiv etwas dagegen. Und eine SPD hingegen, die um 6% wächst, wieder in Regionen kommt, die überhaupt kanzlerfähig sind, das war sie bei 20% ja gar nicht, hätte natürlich einen ganz anderen Anspruch. Also damit will ich sagen, diese Tatsache macht natürlich, und ich finde es auch wirklich bedauerlich, da ist ja völlig richtig, was Frau Nier sagt, die Unterschiede in Programmen sind groß. Es ist ein großes Bedauern, finde ich, dass wir eigentlich das, was jetzt in ungeheurer Zahl im Endspurt stattfindet, auch in nicht nur den Triellen, ich sehe auch die anderen Arenen, die Vergleiche der kleineren Parteien als hochspannend an. Ich glaube, sie decken ein großes Bedürfnis bei, ich sage es mal hart, zunehmend oder über die letzten 16 Jahre ein Stück weit auch entpolitisierten Bürgern. Die Wahrnehmung oder der Anspruch von Angela Merkel einer Demobilisierung asymmetrischer Art hat ja insoweit verfangen, als in dem Wissen darum, dass Angela Merkel sowieso Kanzlerin bleibt, jedenfalls das Interesse an den Unterschieden der Parteien abgenommen hat, bei nach wie vor vorhandenem Unterschied. Das heißt, eigentlich findet die inhaltliche Auseinandersetzung auch zum Teil verlagert durch mediale Aufmerksamkeiten, die stark personenfixiert waren von Anfang an. Die inhaltliche findet ein Stück weit jetzt sehr geballt am Ende und eigentlich zu spät statt. Das finde ich schon bedauerlich.
Im Juli dieses Jahres hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum damals bevorstehenden Wahlkampf gesagt, Zitat, ich habe Sorge, dass es eine Schlammschlacht werden könnte. Mit dieser Einschätzung lag das Staatsoberhaupt voll daneben. Wieso blieb die Schlammschlacht aus, Frau Nier?
Naja, also wenn man sich anguckt, was so in den Social Media passiert, würde ich sagen, das war nicht nur ein fairer Wahlkampf und auch im Gegenteil.
Aber da ist es ja nie fair, da gehört der schlechte Ton ja zum Prinzip.
Weiß ich nicht. Also man könnte ja auch vermuten, dass je mehr Social Media irgendwie sich wegentwickeln von einem Nerd-Kanal und sozusagen einfach ein großer, relevanter Teil der politischen Debatte auch dort stattfindet, dass dann auch da höhere Standards einziehen und ein anderes Diskussionsverhalten sich breit macht. Also das ist übrigens ein Thema, an dem wir als Stiftung auch arbeiten und mitwirken wollen. Und sowas wie digitale Bürgerkultur wäre, glaube ich, nicht nur im Wahlkampf ein Gewinn Und man sieht auch, dass die Kandidaten da sehr unterschiedlich, also in Mitleidenschaft gezogen werden und dass es da auch eine starke frauenfeindliche Komponente gibt.
Also war es doch eine Schlammschlacht? Oder?
Ja, also es war jedenfalls eine Schlacht mit vielen Hassattacken. Ich glaube, dass die Kandidaten einander so, sieht man ja auch in den Triellen, sich auch deswegen fair begegnet sind, weil die Politikerkaste an sich so im Faschist ist. Also ich glaube, das schweißt schon sehr zusammen. Das sind doch, also ich habe da immer wieder sehr viel Gespräche so in den letzten Wochen und Monaten geführt, so Erlebnisse aus dem Wahlkampf, wie krass die Bedrohungen sind, aber auch so im Zusammenhang mit Kommunalpolitikern oder Leuten, die im Wahlkampf helfen. Also das schweißt schon irgendwie zusammen und man möchte vielleicht dann auch anders miteinander umgehen. Plus natürlich, die sind auch alle potenzielle Koalitionspartner. Und Armin Laschet hat ja auch einige Schwächen, aber eine Stärke von ihm ist bestimmt, dass er sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP kann. Der hat ja so eine schwarz-grüne Vergangenheit so ein bisschen, gehörte zur Pizza-Connection, hat da lange seine Freundschaft mit Leuten wie Cem Özdemir oder Katrin Göring-Eckardt gepflegt, regiert aber nun auch sehr demonstrativ mit Christian Lindner in NRW zusammen. Und Baerbock hat auch lange sich auf Schwarz-Grün gedanklich vorbereitet, glaube ich, und entdeckt jetzt ihre Zuneigung zu Olaf Scholz, weiß aber auch, dass sie an Christian Lindner womöglich nicht vorbeikommt. Also da kommt so einiges zusammen im Moment. Darf ich noch einen Satz sagen zu dem Argument von Albrecht von Lucke, warum der Abstand wichtig ist?
Wenn es die Herren gestatten, ja.
Ich finde den Gedanken so spannend, warum es jetzt wichtig ist, wer vorn liegt. Also warum es einen Unterschied macht, ob es einen halben Prozent Unterschied zwischen Person 1 und 2 oder 3% gibt. Mal angenommen, auf der Zielgeraden haben wir da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen Scholz und Laschet. Dann geht es ja sehr stark darum, was Christian Lindner macht, auch die Grünen, aber vor allem auch Lindner. Und wenn Laschet jetzt wirklich krachend verliert und deutlich hinter der SPD liegt, wird es auch für die FDP viel schwerer, das zu tun, was sie eigentlich gerne machen würde. Nämlich sagen würde, es kommt gar nicht so drauf an, wer die Nummer eins ist. Wir wollen trotzdem um jeden Preis Jamaika machen. Für die FDP ist natürlich viel attraktiver, mit Grünen und CDU zu regieren, als mit zwei eher linken Parteien. Deswegen, wenn es ganz knapp wäre, würden die versuchen, das irgendwie zu machen. Aber wenn Laschet wirklich deutlich, deutlich hinter Scholz liegt, ist das extrem schwer kommunizierbar in der deutschen Öffentlichkeit. Bloß weil Herr Lindner oder die FDP jetzt eine Präferenz hat, den Wahlverlierer ins Kanzleramt zu wählen. Deswegen ist wichtig, wer am Ende vorne liegt und auch wie stark.
Zu der Schlammschlachtfrage, ich würde das noch viel grundsätzlicher ansetzen. Ich denke, wir können den gesellschaftlichen Unterbau, den Bauch, der plötzlich dröhnt, und ich habe auch Zweifel, Frau Nier, ob Sie da mit allem Gutwill da viel werden erreichen können, bei aller Berechtigung der Stiftung sich bemühen, eine digitale Bürgerkultur zu erzielen. Wir dürfen das natürlich nicht zum Maßstab nehmen dessen, was die Politiker, die ja maßgeblich sind für die Frage in der politischen Auseinandersetzung, tätigen. Und da müssen wir natürlich feststellen, ich glaube, das ist mehr als nur die Angst, wie Sie schon sagten, vor dem gesellschaftlichen Faschismus, in den die Politiker geraten sind. Es ist, glaube ich, wirklich auch eine absolut gewachsene Kultur in Deutschland, die zunächst einmal sich sehr, sehr unterscheidet. Übrigens auch weit ziviler ist als die Auseinandersetzung in früheren Jahrzehnten. Die 70er Jahre waren von einer ganz anderen Härte gekennzeichnet, die übrigens nicht mal nur schlecht war in mancherlei Klarheit. Also das ist meiner Meinung nach das eine. Wir haben also doch auch eine sehr zivilisierte Kultur, was ich erstmal natürlich sehr gut finde. Aber ein zweites kommt hinzu. Wir haben es natürlich auch mit zwei ausgesprochen, und das trifft nicht nur den einen, laschen Kandidaten in der Hinsicht zu tun. Also bei den beiden Protagonisten, sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet, sind nun keine Kandidaten, die zu einer wirklichen polemischen Auseinandersetzung sonderlich taugen. Man könnte sogar so weit gehen, dass auch die Frage von Leidenschaftlichkeit, die übrigens danach eine große Rolle spielen wird, glaube ich, bei der Führungsfähigkeit dieses Landes, interessanterweise bei den beiden Figuren, die sich durchgesetzt haben, nämlich den beiden Männern, weit stärker ausgeprägt ist als bei der dritten, die mit Sicherheit am stärksten zu mehr Temperament, Leidenschaftlichkeit in der Lage war. Das hat man übrigens auch in den ganzen Offensiven gemerkt, die sie jetzt versucht hat, im letzten Triell besonders auszuspielen. Diese beiden Figuren sind natürlich nicht sonderlich geeignet, wirklich mit
Biss Leidenschaft zur Sache aufeinander zu gehen. Durch Angela Merkel ist die Politik auf Dauer testosteronfreier geworden.
Ja, aber das klingt so positiv, das hat ja auch seine Schattenseite. Ich meine jetzt nicht das Testosteron, ich meine natürlich, positiv gesprochen ist es so, dass diese beiden Figuren eben, beide Personen, die beiden Kandidaten, also damit auch ein Stück weit einer Fairness verpflichtet sind. Sind ja auch, gerade Armin Laschet ist kein Mann der bösartigen Attacke. Da hätte er viele Gründe gehabt, seinen Mitstreiter oder Hauptgegner, kann man ja deutlich sagen, nämlich Markus Söder, ganz anders anzugehen. Der hätte übrigens eine andere Aggressivität bringen können. Er ist nun nicht Kandidat geworden. Laschet und ist vom Typus nicht in der Art. Und insofern glaube ich, es kommt eben dieses beides zusammen. Ein Stück weit eine gewachsene, zivilisierte Kultur und zum anderen aber auch, ein bisschen negativ muss man es fast schon sagen, auch vielleicht nicht immer hinreichende Temperamentsneigung. Beide sind mir auch ein Stück weit fast, ich will nicht sagen zu dosiert, aber die großen Entwürfe, die natürlich manchmal auch leidenschaftlich, vielleicht auch harte Auseinandersetzungen und Absetzungen verlangen, sind ja hier auch ein Stück weit ausgeblieben. Wir haben ja keinerlei Versuche, wirklich mit offensiven gesellschaftlichen Entwürfen in dem Wahlkampf zu operieren.
Das SWR2-Forum zum Thema von Pannen und Programm. Was entscheidet die Bundestagswahl? Mit Albrecht von Lucke, Redakteur der politischen Fachzeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Mit Elisabeth Nia, Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken der Hertie-Stiftung. Und mit Alexander Kissler, dem Berlin-Korrespondenten der NZZ. Herr Kissler, reden wir mal über Inhalte. Ein paar Themen haben es nicht oder wenigstens nicht so richtig in den Wahlkampf geschafft. Rente, Inflation, Digitalisierung, Staatsschulden, Afghanistan, Corona. Weil die Wähler das nicht interessiert oder weil die Parteien nicht darüber reden wollen? Oder weil alle irgendwie testosteronfrei und ein bisschen weiblich inspiriert doch lieber kuscheln möchten?
Naja, es ist ja nicht nur ein Kuschelwahlkampf gewesen. Also wir haben natürlich ja auch durchaus Versuche gesehen, einigen Angriffen Schlammwurfcharakter beizugeben. Wir hatten diesen verunglückten Werbespot von der SPD, wo also ein enger Mitarbeiter von Herrn Laschet, Herr Leminski, angegriffen worden ist. Wenig später hat dann die SPD der CDU vorgeworfen, sie würde die Staatsanwaltschaft Osnabrück instrumentalisieren, um im Finanzministerium von Scholz eine vollkommen unnötige Durchsuchung zu machen. Also es hat schon, je näher es auf die Zielgerade ging, auch schon Catch-as-Catch-Can gegeben. Die andere Seite dieses zivilisierten Umganges ist natürlich die Saturiertheit. Also wir sind nicht nur eine verspätete, wir sind auch eine saturierte Nation. Und gerade unter Angela Merkel, Sloterdijk hat sie schon 2011 die große Mutter der Entpolitisierung genannt, hat sich diese Saturiertheit fortgesetzt. Und das heißt natürlich, je mehr Themen aufgegriffen worden wären, umso mehr wäre es auch zum Streit gekommen. Und viele Politiker sind der Meinung, dass der Bürger eben keinen Streit gutiere. Und dann bleiben eben viele, viele Themen. Sie haben ein ganz wichtiges genannt, die Digitalisierung, die Sicherheit, die innere wie äußere, könnte man auch nennen. Die Inflation, die uns jetzt hereingeschneit ist, sind dann einfach vom Tisch gefallen, beziehungsweise gar nicht erst vom Tisch des Hauses gekommen. Hinzu kommt auch teilweise eine Unlust der Medien, diese Themen auch aufzugreifen. Da heißt es dann, ach, Digitalisierung ist so technisch, Ökonomie versteht keiner, Inflation muss sich erklären. Also fragen wir doch erstmal, wie viel Cent wird denn jetzt Benzin teurer oder was hat es dann mit dem Strom auf sich, wenn diese oder jene Regierung an die Macht kommt. Wir hatten jetzt beim letzten und dritten Triell die bizarre Erscheinung, dass wir also in 45 Minuten, damit die Hälfte der Sendezeit, uns eigentlich nur darüber unterhalten haben, wie eben Deutschland jetzt aus einem vermeintlichen Armutsstand in ein zivilisiertes Level gehoben werden kann. Also es wäre wie ein vom Pauperismus geprägte Nation. Dabei geht es den meisten doch gut. Und was diese Saturierte angeht und die Unlust am Streiten, das programmatische Fehlen von Charisma, und jetzt haben es genau diese beiden an die Spitze gebracht, Herr Laschet und Herr Scholz, die wirklich beide das Charisma einer Büroklammer haben. Und das ist wirklich nochmal so eine, sozusagen ein Testamentsvollzug dieser saturierten Ära Merkel. Schon im ersten Triell, diesen Satz habe ich mir gemerkt, hat Herr Scholz gesagt, die Vorschläge, die ich zu machen habe, sind alle bekannt. Punkt. Das war Beginn der heißen Phase und er hat bereits da agiert, als sei er ein Kanzler und als würde der Habitus die Programmatik schlagen. Und da bräuchten wir wirklich noch mehr Lust auf Konzepte, mehr Lust auch auf Zukünftiges, mehr Lust auf den Streit. Und ein dritter Grund, den ich vielleicht noch abschließend sagen darf, warum manche Themen unterblieben sind, ist natürlich auch, weil dann manche Parteien auch vor der eigenen Tür hätten kehren müssen. Es streiten die beiden Hauptprotagonisten der Großen Koalition miteinander. Wenn wir also Migrationspolitik und Sicherheit ernsthaft ansprechen, müsste Herr Laschet Frau Merkel kritisieren. Das macht er nicht. Wenn es um Defizite geht im Sozialstaat, müsste Herr Scholz Herrn Heil kritisieren, den Sozialminister. Das macht er auch nicht. Insofern hat man so eine Art von Waffenstillstand geschlossen. Und der Treppenwitz wäre natürlich jetzt, wenn Herr Scholz als die bessere Merkel-Kopie ihr nachfolgte.
Früher galt die Wirtschaftskompetenz als wahlentscheidend. Wie ist das jetzt? Ist es vielleicht die Klimakompetenz oder die Sozialkompetenz, Herr von Lucke?
Naja, man kann feststellen, dass die große Klimawahl, die ja auf die ja die Grünen gesetzt haben, es dann gerade nicht geworden ist. Und das ist vielleicht eigentlich politisch betrachtet das für die Grünen natürlich dramatischste Ergebnis dieser Wahl. Die Grünen, die ja dem Anspruch nach die SPD, und das muss man sich auch bewusst machen, vor wenigen Monaten sah es deutlich so aus, eigentlich als die hegemoniale Kraft der linken Mitte hätten ablösen wollen, hätten natürlich genau mit dem Thema auch übrigens Vorschub geleistet bekommen durch diesen Sommer mit Flutkatastrophe, mit Hitzebränden in ganz Europa und Teilen Amerikas. Das heißt, es hätte die Chance gegeben, weit mehr das Thema Klima in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist dann zweierlei gescheitert. Natürlich an der Pleite, Sie haben den Begriff, oder den Pannen, das ist mit Pannen noch untertrieben, aber letztlich mit der Tatsache, dass sich Annalena Baerbock faktisch selbst aus dem Rennen genommen hat. Das ist das eigentlich vielleicht erste Pannen, große politische Pannenphänomen. Das zweite hat dann Armin Laschet geschafft. Aber das erste Phänomen war natürlich politisch betrachtet dieses Aus von Annalena Baerbock. Damit ist die Entpolitisierung auch des Klimathemas ein Stück weit einhergegangen. Denn die Möglichkeit, damit wirklich auf Augenhöhe mit den anderen beiden Kandidaten und dem Kanzler oder dem Kanzleranspruch, der Kanzlerinnenanspruch, wirklich Politik zu machen, ist damit ausgeschieden. Insofern sehe ich das schon als eine große, ja, gerade auch für die kommende Generation, die jungen Generation, als ein gewisses Drama an. Dieses Thema hat nicht die Rolle gespielt, die es hätte spielen können. Und deswegen, eine Klimawahl war es ganz sicher nicht. Im Gegenteil, ich würde sogar am Schluss sagen, das ganz Bemerkenswerte war, dass durch die enorme Präsenz von Olaf Scholz, die Fokussierung auf ihn, ich sagte ja, der zweite Versager war natürlich der von Armin Laschet. Die Union hätte diese Wahl, mein Verständnis nach, eigentlich gar nicht verlieren können. Wir müssen uns immer bewusst machen, Scholz fing vor einem Jahr bei roundabout 15-16% an. Es war
teilweise
ganz
noch
klar,
weniger.
Noch weniger. Im Sommer lag er bei 14%. Ein unwahrscheinlich schlechter Start und eine fast Chancenlosigkeit. Die im Kern hat die CDU, CSU durch die Nominierung Laschet, aber natürlich vor allem auch durch die ungeheuren Attacken von Söder, der ja eigentlich die Kandidatur von Laschet nie akzeptiert hat, hat sie diese Wahl selbst verspielt. Und das Lachen von Laschet in der Flutkatastrophe, mit durch die alles wieder aufgeholt wurde, der Joviale, der eben nicht krisentaugliche, der ja ein Stück weit sogar Laschet, das war sicherlich der Kipppunkt in dieser Situation. Und insofern würde ich sagen, dass am Ende die wenigen zentralen Punkte, die Olaf Scholz brachte, die interessanterweise, und das ist doch bemerkenswert, eigentlich alles die klassischen sozialdemokratischen Punkte waren, wie sie im Triell dann besonders zur Sprache kamen, Mindestlohn 12 Euro, dann vor allem die Erhaltung der Rente, eigentlich fast die wahrscheinlich ausschlaggebenden Punkte sein werden. Und das ist schon erstaunlich und spricht für ein ungeheures Vakuum, vor allem der CDU-CSU, bei der Armin Laschet eigentlich nie klar machen konnte, für was er stehen will.
Wer konnte das nie klar machen? Das ist völlig richtig, diese programmatische Entkernung. Aber letzten Endes verlieren wird mutmaßlich, ich weiß es nicht, aber zumindest sehr stark abstürzen wird die Union mutmaßlich. Und der Grund ist für mich ganz klar, weil sie einen Abgrund an Unprofessionalität in diesem Wahlkampf an den Tag legt. Also einen solch unprofessionell geführten Wahlkampf, es erschauert einem. Gerade gestern noch war also der arme Laschet und die arme Frau Merkel im strömenden Regen von Stralsund. Wer kommt denn auf so eine bescheuerte Idee? Es waren da vorne 150 Abgeordnete, sage ich jetzt mal der CDU, die also klatschen sollten, aber nicht klatschen konnten, weil es geregnet hat und sie mussten einen Regenschirm hören. Stattdessen hat man hinten Protestler gehört, Merkel go home, mit 20 Trillerpfeifen, die also akustisch das definiert haben, obwohl es gar nicht die Mehrheit war. Die haben nicht mal einen ordentlichen Livestream hinbekommen, da war permanent eine blaue Fahne vor der Kamera und dann sieht man also nur Bilder von verkniffenen Gesichtern im strömenden Regen und Herr Laschet versucht sich auf einmal als Ostversteher. Das war also eine Absurdität wie ein Tragik nicht zu überbietendes erschütterndes Beispiel. Und eine Partei, die wenige Tage vor dem Wahlgang solche Bilder, solche Reden, solche atmosphärische Situationen kreiert, die will nicht gewinnen, die wird verlieren und die wird diese Niederlage auch verdient haben, weil Unprofessionalität ist immer das Ergebnis von fehlendem innerem Engagement. Und diese Union hat einfach in diesem Wahlkampf einen totalen Ausfall, was dieses innere Engagement geht. Sie wird gewissermaßen getrieben, aber sie läuft nicht von alleine. Und das Debakel von Stralsund gestern war wirklich der Sargnagel auf die Ambitionen.
Ja, man kann sogar noch deutlicher sagen, dieses Rette sich, wer kann, das merken wir ja tatsächlich in der Union. Ich will übrigens nach wie vor nicht, ich will in Umfragen fast noch immer nicht trauen. Übrigens, glaube ich, tun das weite Teile der Sozialdemokratie auch noch nicht, die alle fast sprachlos sind. Man merkt, dass da eine so gespannte Stimmung ist. Die alle haben wahrscheinlich den gleichen Eindruck. Man will es kaum glauben, dass dieser Olaf Scholz, der ein Stück weit quasi das letzte Aufgebot dieser Partei, wir müssen uns alles bewusst machen, was uns die SPD über die letzten Jahre geboten hat. Keine eigene Partei gescheitert. Aber die Union, das muss man sich jetzt vorstellen, diskutiert jetzt quasi wirklich in einer fast schon Fluchtbewegung, rette sich wer kann, über die Frage, könnte man aus der zweiten Position noch den Kanzler stellen? Wer trägt die Verantwortung? Schäuble geht Merkel an, Reste der andere Teile der Partei gehen Schäuble an, der Laschet durchgesetzt. Also ein ungeheurer Prozess der Auflösung und der ungeheuren Angst vor der Niederlage. Und ich bin wirklich gespannt, wenn es denn so sich bewahrheiten sollte, dass Laschet deutlich oder zumindest hinter Scholz landet. Das wäre ein Niederschlag für diese Union. Man muss sich das immer noch mal bewusst machen. Es ist tatsächlich die letzte Jahr noch verbliebene Volkspartei. Die SPD wäre unter normalen Umständen in einer Opposition gelandet, wenn denn das nur eingetreten, was vor einem Jahr doch fast ausgemacht war. Wir kriegen eine klassische schwarz-grüne Koalition. Die Grünen treten an die Stelle der SPD. Es gibt ein schwarz-grünes neues Projekt, eventuell sogar, möglicherweise mit einem Fortschrittskanzler namens Markus Söder und daneben einem Umweltminister oder Finanzminister gar oder egal, einem großen Umweltminister Robert Habeck. So, das war die normale Perspektive. Die hätte sich mit der Linkspartei bei 14, 15, 16% in der Opposition schlagen müssen. Das ist ein so historischer Umschlag, an den ich mich in der Geschichte der Bundesrepublik nicht erinnern kann.
Jetzt sage ich es mal mit einem Zitat eines schon früher gescheiterten SPD-Kanzlerkandidaten: hätte Fahrradkette.
Wohl wahr.
Es gibt rechnerisch mögliche und es gibt politisch unmögliche Koalitionen. Aus der Fülle der Modelle stechen zwei hervor: die Ampel mit Scholz als Kanzler und Jamaika mit Laschet als Kanzler. Beide Male müssten dazu FDP und Grüne ihren Erbstreit beenden. Täten sie es, wäre ihre Macht enorm. Die Frage ist, können Liberale und Grüne miteinander?
Sie müssen können, würde ich sagen. Also es sind demokratische Parteien, sie müssen miteinander reden können. Es gibt ja auch schon Koalitionstauglichkeiten, die sie unter Beweis gestellt haben auf kommunaler und regionaler Ebene. Herr Lindner wird alles tun, um nicht wieder als jemand dazustehen, der vor der Macht davonläuft. Herr Habeck hat jetzt auch gerade noch mal ganz freundlich in Richtung CDU geblinkt heute oder gestern. Insofern wird das möglich sein. Man wird einfach schauen, wo gibt es die größeren programmatischen Überschneidungen und vor allem natürlich, wo ist personell mehr abzuräumen? Also wo gibt es die wichtigeren Posten? Man wird also dann noch die nächsten Wochen erleben. Es wird Hintergrundgespräche geben. Danach wird jeder gleich in den Vordergrund drängen und der Presse die nochmals erhöhten Preise in den Block zu diktieren. Ein kleiner Nebensatz noch zuvor hin. Wir haben natürlich dieses Debakel jetzt auch großteils auf die schlechte Performance von Herrn Laschet zurückzuführen. Deshalb müsste man als CDU oder als Union künftig sich wirklich noch einmal überlegen, wie kommen wir denn zu unserem Spitzenpersonal? Nur ganz kurz zur Erinnerung, Herr Laschet wurde Parteivorsitzender aufgrund eines delegierten Parteitages, also kein Mitglieder, sondern ein delegierten Parteitag mit einer starken Übergewichtung der NRW-CDU. Und später wurde er Kanzlerkandidat aufgrund eines Beschlusses vom Präsidium und Vorstand. Das heißt, in beiden Fällen weiß man ja, der Kandidat der Basis war im einen Falle Merz, im anderen Falle Söder gewesen. Es hat sich also der Kandidat des Establishment durchgesetzt und deshalb dreht das Establishment jetzt auch so frei. Deshalb beschimpft Herr Blume jetzt nochmal Herrn Laschet und hat heute nochmal deutlich gemacht, wenn wir verlieren, werden wir es aufarbeiten müssen und du CDU in erster Linie. Und deshalb scheint auch das inkarnierte Establishment Herr Schäuble und wirft eben jetzt Frau Merkel vor, sie habe Mitschuld. Nein, die Art und Weise, wie in Deutschland Parteiführer, Kanzlerkandidaten, generell wie in Deutschland sich Elite rekurriert, sollte man nochmal bedenken.
Frau Nier, das wäre eigentlich Ihr Thema. Hat sich da die Hierarchie der Partei von der Basis abgelöst ein Stück weit? Fehlt es an innerparteilicher Kommunikation und damit auch an demokratischen Prozessen?
Ja, allerdings glaube ich, dass so die einfachen Instrumente dagegen, die einfachen naheliegenden Auswege häufig auch nicht wirklich weiterhelfen. Also sprich, gegen die Krise der Parteien waren Basisbefragungen, Abstimmungen, wie sie dann gipfelten in dieser Tour durchs Land, da die potenziellen SPD-Parteichefs gemacht haben, empfohlen. Wir haben jetzt aus unterschiedlichsten Gründen gesehen, dass das nicht wirklich zielführend ist. Also es gab ja einen intensiven Wettbewerb in der CDU, daran hat es ja nun wirklich nicht gemangelt, erst zwischen, ne, also Kamm-Karrenbauer, Merz und so weiter, diese ganzen Touren, die gemacht haben, dann jetzt Söder und so. Und bei den Grünen hatten wir das Gegenmodell, solange Habeck und Baerbock sich einig waren und als gut funktionierendes Tandem aufgetreten sind, waren sie stark. Und erst in dem Moment, wo die Konkurrenzsituation so offensichtlich wurde, schwächelten sie. Insofern glaube ich, dass, was glaube ich der Politikwissenschaftler Thorsten Faas mal also beschrieben hat, dass Parteien aus so Konkurrenzkandidaturen oft geschwächt hervorgehen und dann auch Langzeitschäden haben, weil eben die Loyalität Rivalitäten, die sich in der Basis, in der Partei dann bilden. Die eine Truppe drückt dem die Daumen und die anderen dem anderen. Und die vertragen sich dann hinterher immer noch nicht, auch wenn es entschieden ist und alle das behaupten, man müsste hier zusammenhalten und so. Also viele der naheliegenden Rezepte, wie man aus der Parteienkrise rauskommt, taugen, glaube ich, weniger als man denkt. Und ich glaube, das ist auch so ein Scheinphänomen, dass wir jetzt mit SPD und CDU so die alten Volksparteien, ich glaube, es gibt eine starke Sehnsucht nach so einem Retro-Moment. Wir leben in einer alternden Gesellschaft und wie sehr wir das tun, wird häufig unterschätzt. Also 14% der Wähler sind unter 30, 21% sind über 70. Wir haben es wirklich mit einer alternden Wählerschaft zu tun. Und ich glaube, das schlägt sich in so einer Sehnsucht nieder, dass es so sein soll wie früher. Das schlägt sich, auch wenn das viele bestreiten und ich nicht allen Großeltern abstreiten möchte, dass sie sich für die Zukunft ihrer Enkel interessieren und Schule und Klima und sowas auch priorisieren können. Im Großen und Ganzen schlägt sich das doch eben an einem nicht so großen Interesse an Themen wie Digitalisierung, Umwelt und so weiter nieder, wie es in jüngeren Gesellschaften der Fall ist. Und ich glaube, so das Festhalten an so Leuten wie Scholz ist auch so eine heimliche Sehnsucht danach, dass es eben so ein vertrautes Gesicht sein soll, das Stabilität und Ruhe und Berechenbarkeit ausstrahlt. Und ich finde, die Deutschen sind so ein bisschen schizophren. In Umfragen zeigen sie immer, dass ihnen die Herausforderungen durch Klima und Digitalisierung und so weiter, Außenpolitik haben wir noch gar nicht besprochen, völlig klar sind und sie sich überhaupt nichts vormachen. Und gerade deswegen umarmen sie den Wandel aber nicht, sondern fürchten ihn.
Dazu noch eine ganz kleine Anmerkung, aber nur eine kleine. Die Inhaber der protokollarisch höchsten Staatsämter, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, beiden da haben schon mal erklärt, dass sie gerne weitermachen würden. Wissen die mehr als wir? Wie stehen deren Chancen auf eine Vertragsverlängerung?
Übrigens auch beides sehr alte Hasen und ein Beispiel dafür, dass sich das auch durchsetzt. Ne?
Wobei man dazu sagen muss, ich hielte es im Falle des Bundespräsidenten ehrlich gesagt fast für fatal. Es war übrigens auch eine ziemliche politische Intervention.
Wenn er weitermacht oder
wenn er geht? Ja, natürlich, wenn er weitermachen würde, weil man schon sagen muss, bei aller Wertschätzung, erstens ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, wenn Olaf Scholz die Wahl gewinnt, dass Frank-Walter Steinmeier weitermachen würde. Aber die Tatsache allein, die ja schon von einem, gelinde gesagt, nicht nur geringen Geschmäckle gekennzeichnet sah, dass er im Wahlkampf sich intervenierte und deutlich sagte, also der Wahlkampf war in vollen Touren, er sagte, ich will einmal zum Besten geben, dass ich durchaus gerne weitermachen möchte. Aber ich ziehe das natürlich sofort aus dem Wahlkampf raus, weil es da gar nichts zu suchen hat, war natürlich eigentlich schon von einer gewissen Unverfrorenheit. Das war interessanterweise zu einem Zeitpunkt, als die SPD noch so schwach dastand, dass er das gewissermaßen als Knochen in den Raum schmiss, um zu sagen, so Grüne und CDU, CSU, verhaltet euch doch mal dazu, ihr wisst, welche Sympathiewerte ich habe. Jetzt seid ihr gehalten, euch zu verhalten. Nein, das war also schon der Versuch, sich gewissermaßen in einer Auseinandersetzung zu bewegen. Das wurde klugerweise sowohl von CDU, CSU wie von den Grünen also entschieden abgelehnt. Ich hielte das ehrlich gesagt ein Stück weit für fatal. Wir werden einen ganz klassischen Kanzler der alten Couleur bekommen. Ob es Laschet oder Scholz ist, einer wird es wohl machen müssen. Das ist ein klassischer, systemstabilisierender, nicht ausgesprochen leidenschaftlicher Bundeskanzler. Wir haben jetzt 4 Jahre lang einen ausgesprochen systemstabilisierenden, nicht sonderlich leidenschaftlichen, seine Sache gut machen, aber mit keiner einzigen nennenswerten, leidenschaftlichen, die Demokratie wirklich vitalisierenden Rede in Erscheinung tretenden Bundespräsidenten gehabt, namens Frank-Walter Steinmeier. Wenn die Frage heute im Raum wäre, wie müssten wir uns einen Präsidenten, der interveniert, der auch wirklich einmal ein Stück weit die Gesellschaft vielleicht zum Sprechen bringt, vorstellen, dann wäre es mit Sicherheit nicht ein Mann, der wie Olaf Scholz seit 20 Jahren zum Personal der sozialdemokratischen Schröder-Republik gehört. Nein, ich glaube, darüber sollte SPD nochmal sehr grundsätzlich nachdenken. Bei Schäuble, aber gut.
Ich sehe schon, Herr von Lucke, Sie wünschen sich einen Bundespräsidenten mit mehr Testosteron. Es sei Ihnen gegönnt.
Ich
ziehe das auch wieder sofort zurück. Ich will was ganz anderes sagen.
Es ist schade, weil es ärgert mich ein Stück weit. Ihnen sage ich sehr deutlich, der Testosteronbegriff hat in der Politik erlaubt gesagt, nichts zu suchen. Der Schrödersche Testosteronbegriff ist nicht meine Qualität. Wir brauchen in den nächsten 4 Jahren, um das aufzugreifen, was Elisabeth Nia ansprach. Wir brauchen Personen, die in der Lage sind, die Dimensionen des gesellschaftlichen Transformationsprozesses in einer Sprache unter die Menschen zu bringen, die es diesem Kanzler Schröder, Laschet oder auch einem Kanzler.
Herr von Lucke. Ich sehe Herrn Steinmeier anders. Der wird zum Beispiel auf der Rippe
Scholz wohl nicht gelingen.
Ich weiß, dass jetzt die Leidenschaft Leidenschaften hochkochen, aber leider geht auch die Zeit uns leider ein bisschen verloren. Und deshalb möchte ich, Frau Nia, nochmal Ihre Anregung ganz kurz aufgreifen. Außenpolitik, das Ausland sieht mit Sorge auf Deutschland und die Zeit nach Merkel. Wir sind global viel wichtiger, als wir uns intern wahrnehmen. Wir waren mal der kranke Mann in Europa und wurden doch wieder zum Champion. Und jetzt deutet alles auf eine neue Schwächephase hin. Und die Frage ist, wie will Deutschland wieder groß werden? Hat es eine Strategie? Sucht es eine Strategie? Und warum schweigen die Wahlkämpfenden dazu? Herr Kissler, aus der Schweiz kommt Ihr Blatt, deshalb sind Sie jetzt die Stimme des Auslands.
Ja, ich bin die Stimme des Auslands, genau so ist es. Kleines PS noch zur Steinmeier-Nachfolge. Ich sehe wirklich ein großes Problem, Elitenrekrutierung. Warum wird der Bundespräsident fast immer aus dem Politbetrieb besetzt? Warum nicht mal ein Künstler, ein Wirtschaftslenker, ein Ökonom, ein Wissenschaftler von mir aus? Also das ist wirklich Versorgungsposten, wo man anders nicht davongekommen ist. Und damals war ja, will das nicht aufwärmen, Herr Steinbrück war ja gewissermaßen, Herr Steinmeier war ja gewissermaßen auch die Morgengabe von Herrn Lindner damals. Das war ja auch eine Auskungelei. Ja, das Ausland schaut insofern mit Sorge, als natürlich Deutschland die wichtigste Wirtschaftsmacht ist und geopolitisch auch der wichtigste Player innerhalb der EU. Insofern ist die Frage, inwieweit Deutschland, dessen Außenpolitik ja die letzten Jahre unter Maas doch ja sehr suboptimal nur gemanagt wurde, inwieweit die wieder auf die Beine kommt, inwieweit man verlässlich ist innerhalb der EU, inwieweit man auch ein ökonomischer Player bleibt, der willens ist voranzugehen. Wir haben ja leise Treterei erlebt unter Maas, was die Außenpolitik angeht. Manche werfen ihm liebe Dienerei mit dem Iran vor, die Stimme in Amerika sei gar nicht mehr verwandt worden. Also, dass wir bei allen Kabinettslisten, die wir jetzt teilweise hören, die wir uns lustig machen, die des Außenministers fast gar nicht diskutiert wird, ist schon also ein innerer Ausweis dieser äußeren Verzwergung, die letzten Jahre stattgefunden hat. Und ich denke, das Ausland hat so viel starke eigene Interessen, gerade Macron jetzt wieder formuliert, von China, Amerika und Russland ganz zu schweigen. Also Deutschland müsste wirklich mit einer wohl ausgeklügelten wohlverstandene Interessenspolitik zurück, zumindest auf die europäische Bühne.
Soll ich zum Schluss noch was Positives sagen
dazu? Ganz kurz, Frau Nier, sagen Sie was ganz kurz Positives, bitte.
Ja, also furchtbar, dass wir nicht über Außenpolitik reden, aber positiv, dass wir an der Spitze drei Kandidaten, ich zähle Annalena Baerbock auch immer noch dazu, die außenpolitisch was auf dem Kasten haben, mehr als manch anderer Kandidat. Also Baerbock und Laschet haben beide eine außenpolitische, auch eine starke europaorientierte Vergangenheit und Scholz ist im Amt, im Finanzministerium mehr zum Europäer geworden. Insofern bringen die da beide schon was mit. Ich glaube, die nächste Regierung wird nach dem Antritt stark die Position außenpolitisch verändern. Wir haben in der Afghanistan-Krise gesehen, wie super dringend das ist. Den alten Westen gibt es in der Form nicht mehr. Deutschland muss seine Rolle neu definieren und finden. Aber manche Dinge lernt man besser in der Regierung als davor. Das war schon in der Zeit von Gerhard Schröder und Joschka Fischer so.
Ich stelle Ihnen jetzt allen dreimal eine letzte Schlussfrage. Wir haben noch eine gute Minute etwa oder zwei. Als die Mauer fiel, sprach man lange von der Mauer in den Köpfen. Wenn die Merkel geht, wie lange bleibt dann die Merkel in den Köpfen, Frau Nier?
Tja, lange, glaube ich. Also ich war total erstaunt, dass sich die Bücher über sie so super verkaufen jetzt, weil ich dachte, das ist doch alles gesagt zu Angela Merkel, also bei allem Respekt. Aber das scheint nicht so zu sein. Die Deutschen wollen es wissen und lesen. Und drücken wir ihr mal die Daumen, dass sie eine etwas bessere Postkanzlerzeit hinkriegt als ihre Vorgänger Gerhard Schröder und Helmut Kohl. Sie kann es ja eigentlich nur besser machen.
Herr von Lucke.
Ich habe Zweifel daran, ob das so lange bleibt. Wir werden einen solchen Umbruch erleben mit dem kommenden Sonntag und dann wird man auch das große Vakuum von Merkel merken im wahrsten Sinne. Es sind viele, viele Defizite kenntlich geworden. Sie hat selbst eingeräumt, Klimakanzlerin war sie am allerwenigsten. Sie war vielmehr eine Versorgungskanzlerin, als Autokanzlerin, als Wirtschaftskanzlerin. Aber sie hat viele Krisen hinterlassen und mit denen werden die anderen so beschäftigt sein, dass Angela Merkel, man muss es ihr gönnen, ein hoffentlich gutes Leben nach der Politik hat. Aber wir werden ganz, ganz schnell andere Politiker und Themen haben.
Und Herr Kissler?
Ja, die letzten Merkel-Jahre haben Deutschland geschadet, finde ich. Sie ist zu lange dran geblieben, hätte früher abtreten müssen. Und ich glaube nicht, dass sie zu ähnlichen historischen Höhen aufsteigen wird wie Helmut Kohl.
Und das war das SWR2-Forum zum Thema von Pannen und Programm. Was entscheidet die Bundestagswahl? Ist diskutierten hier in dieser Runde Alexander Kissler, Berlin-Korrespondent der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Albrecht von Lucke, Redakteur der politischen Fachzeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, und Elisabeth Nija, Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken der Harte Stiftung. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion, die viele Fragen angerissen hat, und einige hätten es verdient, noch weiter vertieft zu werden. Aber das Forum bleibt uns ja auch hier bei SWR 2 noch ein Weilchen erhalten. Also wir kommen drauf zurück. Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.